Ja, ich danke für die Begrüßung und für die Ouvertüre. Und es ist sehr berührend, so was habe ich bei Pascal an Resonanz ausgelöst und welche Resonanz das wieder bei mir bewirkt. So, ich bin da in die Kathedrale eingezogen und jetzt stehe ich vor dem Geschehen. Ich darf Ihnen gestehen, verehrte Anwesende, dass ich lange gesucht habe, so wo lege ich den Schwerpunkt hier und dann die ganze Thematik, Utopie, Vision, Sehnsucht, ich habe es in der Reihenfolge Sehnsucht, Utopie, Vision, hat mich sehr beschäftigt und ich möchte beginnen, Sie etwas teilhaben zu lassen an bestimmten Erlebnissen, die ich hatte, berufsbedingt, und zwar in bestimmten Ländern, in denen wirklich Nichtfrieden herrscht oder besteht. Und ich führe sie erst, also die Reihenfolge ist jetzt nicht bedeutungsvoll, aber ich bin auch eingeladen gewesen, mitzuwirken am Friedensprozess Sri Lanka. Sie wissen, diese Insel, die da erst britische Kolonie war und dann 48 Republik und dann sehr zerrissen ist durch den Bürgerkrieg, sehr gewaltsam auch, zwischen einerseits der singalesischen Mehrheit und der tamilischen Minderheit. Und das Interessante ist, als ich zum Flughafen Colombo gebracht wurde, nachdem ich dort wieder gearbeitet hatte, sagte der Taxichauffeur zu mir, wenn Sie wieder in Europa sind, bitte sagen Sie nicht, was sich da gerade wieder im Parlament abgespielt hat. Es gab richtige Gewaltszenen im Parlament und paradoxerweise ausgelöst von der Partei der buddhistischen Mönche. Also die Gruppe, die man normalerweise so als im Begriff von Friedfertigkeit sieht, die provozieren immer wieder zu gewalthaften Auseinandersetzungen. Im Parlament auch und außerhalb auch. Ich sagte, ich schäme mich. Können Sie mir das versprechen? Ich habe es nicht versprochen. Darum breche ich auch jetzt nicht das Versprechen. Aber ich führe das deswegen an jetzt, weil in diesem Land ich, egal mit wem ich gesprochen habe, mit den Singalesen, mit den Tamilen und dann mit den Muslimen, wobei die Muslime, muss ich Ihnen auch sagen, ständig in dem Land an die zerstrittenen zwei Gruppierungen Appelle abgegeben haben, tolerant zu sein und nicht dogmatisch und eben wirklich den anderen Zugang zu Esoterik, zur Spiritualität, zur Religiosität, doch zu akzeptieren. Das waren die Muslime, die diesen Appell gemacht haben. Und die Buddhisten haben gekämpft, also mit Gewalt. Und mir war das, ich führe das deswegen jetzt an, weil dieser Krieg zwischen den Tamilen, den Hinduistischen, die da mehr im Norden konzentriert sind, aber auch die ärmeren Leute in der Teeplantage und so weiter, sind meistens tamilisch. So Teepflückerinnen und so weiter, da kennen die im Gebirge. Also spielt auch diese Armutsthematik eine Rolle, aber das Grundthema dort ist wirklich kulturelle Intoleranz und das enorme Begehren, die enorme Sehnsucht nach kultureller Autonomie. Denn es war ja so, dass, und das ist ein merkwürdiges Muster, dass man bei all den Ländern sehen konnte, oder ich weiß nicht, ob es bei allen ist, aber ich habe mit vielen zu tun gehabt, die europäische koloniale Herrenmächte hatten, ob das in Afrika war oder in Asien und so weiter. Und wo meistens das System Indirect Rule geherrscht hat, nämlich, dass die Kolonialmacht, entweder die Niederlande, die Molukka zum Beispiel in Indonesien oder die Belgier, die Tutsis, oder eben die Engländer, die Tamilen, Minderheit, beteiligt haben an den Privilegien der Macht. Und als dann sich die Kolonialmacht zurückgezogen hatte, kam die Gegenbewegung der Singalesen, nämlich Singali only. Also jetzt ist kein Raum für die andere Kultur, denn die haben ja kollaboriert mit der Kolonialmacht. Und die werden jetzt bestraft. Und das äußert sich in der Bekämpfung der anderen Kultur, der anderen Religion, der anderen Schrift, der anderen Sprache, anderen Gepflogenheiten und so weiter. Aber ich sage gleich dazu, ich habe in kleinen Städten oder in Dörfern nie erlebt dort, dass die verschiedenen Gruppierungen, hier die vier Hauptgruppierungen, miteinander Schwierigkeiten hatten, aufgrund religiös unterschiedlicher Auffassungen. Wenn dann nur, was die, ich sage es jetzt ein bisschen respektlos, wenn es Schwierigkeiten gab, dann nur insofern, als die folkloristischen Auswirkungen religiöser Rituale mal für den einen oder anderen störend waren. Also wenn der Muezzin vor Sonnenaufgang seine Gebete singt, dann hat das die Katholiken gestört, die noch ausschlafen wollten. Ja? Oder wenn ein buddhistisches Begräbnis, dann mit Trommel und so weiter, dann hat das wieder die anderen gestört. Und das Glockengeläute der christlichen, meistens katholischen Kirchen, noch aus der portugiesischen Kolonialzeit, wenn die da zu hören waren, dann hat das wieder die anderen gestört. Aber eigentlich, es ging nie um irgendwelche religiös-dogmatische Positionen. Aber kulturelle Autonomie sehr wohl, nicht religiös. Und eine tiefe Sehnsucht bei allen, doch so leben zu können, wie es meinen Werten, Gepflogenheiten, Sprache und so weiter entspricht. Ich habe ab den späten 60er Jahren dann auch die Einladung bekommen, Gelegenheit bekommen, Südafrika, Land der Apartheid, der organisierten Ungleichheit, also der Diskrimination pur, die Einladung bekommen von multinationalen Unternehmen, die wussten, und es war die Zeit, ich muss dazu sagen, es war die Zeit auch der Sanktionen und Boykott und so weiter. Und die multinationalen Firmen waren sehr moralisch unter Druck. Meistens, Beispiel Siemens in München, Aktionärversammlung, Kleinanleger, die Gewissensfragen stellten, Moment, und machen wir auch mit dieser Rassendiskrimination? Oder Eindhoven, Philips und so weiter, genau dieselben von der kleinen Gruppe, der Kleinanleger, moralische Fragen, Fragen nach moralischer Sauberkeit, Anstand und so weiter. Und ja, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, wie ich da hingekommen bin, aber der Auftrag war, innerhalb des bestehenden Systems so zu arbeiten, dass von innen heraus da etwas in Bewegung kommt oder auch geändert werden kann, obwohl kaum jemand utopistisch gemeint hat, es könnte zur Wende kommen. Kaum jemand, wenn dann nur sehr blutig. Ich habe jetzt bewusst utopistisch gesagt. Ja? Es war unvorstellbar. Und jetzt, wenn man sich das vorstellt, dass nur die sogenannten Europeans, also die 8,9% weiße Bevölkerung, nur die hatten politische Rechte, aktives, passives Wahlrecht. Ja? Alle anderen nicht. Und nur in dieser Konstruktion der Homelands für die Schwarzen, wo sie dann im begrenzten Rahmen schalten und walten durften, aber immer nur so weit es den Europeans, den Weißen, recht war. Und was ich da erlebt habe, auch dann die Jahre nach der Wende bin ich immer wieder auch dort tätig gewesen, was ich dort erlebt habe, ist eben das, was mit dem Thema der Sehnsüchte, Vision und Utopie auch zu tun hatte, eben diese organisierte Ungleichheit, eben diese Diskrimination. Und natürlich das enorme Gefälle armreich, was heute noch nicht überwunden ist, trotz der politischen, des Empowerments und so weiter und der Wende. Und diese Sehnsucht, doch wirklich in der menschlichen Würde wahrgenommen, gesehen zu werden und dass das seinen Ausdruck findet in den politischen Rechten, gerade etwas, was ich in meiner Arbeit mit den Zulus gelernt habe, oder den Xhosas, Das ist der Gruß der Zulus früher im Busch war, wenn ein Zulu einen anderen aus dem anderen Stamm getroffen hat, I see you. Und der Gegengruß war, I am seen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wo das Sehen, gesehen werden, diese zentrale Bedeutung hat. Du wirst politisch nicht gesehen, bist weniger als ein Niemand. Ja? Wie das tiefe Wunden schlägt. Also diese Sehnsüchte. Und ich war nicht gerade dort, als die erste Wahl war, aber mein Kollege, mit dem ich dort viel kooperiert habe, der hat erzählt, dass die Schwarzen, die zum ersten Mal wählen durften, vorm Wahllokal, um es nur nicht zu verpassen, 2-3 Tage, Nächte vorher schon dort waren. Und dann hat er bei so einer Warteschlange gefragt, ja, 2-3 Tage da sitzen und warten? Und da hat er eine Antwort von einem weisen alten Mann bekommen. Wissen Sie, wir haben ein Leben lang gewartet. Jetzt kann ich 2 Tage auch noch warten. Also das, gegen Diskrimination, Würde, Gleichberechtigung, Gleichheit. Ich gehe noch auf ein Land. Deshalb, ja, als ich noch in Holland lebte, ich habe 19 Jahre in den Niederlanden gelebt und von dort aus gearbeitet, eben auch Südafrika und so, aber auch die Insel Irland liegt ja eigentlich mehr oder weniger vor der Tür. Und ich war da involviert mit einer kleinen Gruppe, so ein loses Netzwerk, um irgendwelche Versuche zu unternehmen, diesen Krieg Katholiken, Protestanten zu beenden. Und ich habe jetzt nur diese paar Prozentzahlen hier, denn eine ganz kleine Mehrheit protestantisch verschiedenster Konfessionen, also nicht nur anglikanisch, also auch Mennoniten und Baptisten und dies und das. Also es ist nicht so homogen, wie es immer vorgestellt wird. Dann die Katholiken und dann 12 verschiedene andere Konfessionen, christliche, nicht-christliche. Und hier in dem Land religiöse Intoleranz, jetzt oben diese kulturelle, weniger das religiöse bei Sri Lanka, jetzt religiöse Intoleranz, gegenseitige übelste Verketzerungen. Also die Katholiken haben über die verschiedensten protestantischen Richtungen, nur über Ketzer, die eigentlich auf dem Scheiterhaufen müssten, auch im 20. Jahrhundert. Und die anderen haben die Katholiken als Antichrist und so weiter diffamiert. Und so ging das. Und was auch eine große Rolle spielte, das kam durch die gewaltsamen Ereignisse eben über viele Jahre, über Jahrhunderte, in diesem Krieg da in Nordirland, nämlich dass dadurch mehr und mehr die Katholiken enteignet wurden, keinen Zugang zu Universitäten hatten, darum all die prominenten nordirischen Schriftstellerinnen, Schriftsteller und so weiter oder sonstige Wissenschaftler haben alle in Paris oder sonst wo studiert. Weil sie dort nicht konnten. Und Ungleichheit, die Vorbilder für die Apartheidsgesetze in Südafrika waren die irischen Gesetze. Habe ich lange nicht gewusst. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass es möglich war, dass in der Provinz Ulster, also in dem Teil, was zum Königreich Großbritannien gehört, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Mensch eine Stimme haben konnte bei Parlamentswahlen, das war noch bis vor etwa 15, 20 Jahren so, und ein anderer hatte 4 Votes. Und zwar wie? Man kriegte ein Stimmrecht, man konnte wählen, weil man den Pass hatte, dort wohnte. Dann konnte man zusätzlich ein Stimmrecht haben, weil man eine Immobilie besaß. Und mit den Enteignungsprozessen, Cromwell gegen die Katholiken und so weiter, waren die Katholiken alle besitzlos. Drittes war ein Unternehmen, ein Gewerbebetrieb. Auch das konnten sie nicht. Ja? Also ich habe gesagt vier, ne drei, drei waren es. 1:3. Und das führt dazu dann, dass der kleine Überhang der Protestanten in all den parlamentarischen repräsentativen Organen 3/4 besetzt hatten. Und es chancenlos war, auf legalem Weg über Verhandlungen und dergleichen, aus Sicht der Katholiken, chancenlos war, irgendwie evolutionär, gewaltfrei zu Änderungen zu kommen. Also ich habe diese organisierte Ungleichheit auch hier. Und wie ich sagte, die Trennung nach Hautfarben und dergleichen, hier nach Religion. Die Viertel, später mit Mauer und Stacheldraht zwischen Protestanten und Katholikenviertel und so weiter, unvorstellbar, wenn man sich gesehen hat. Dadurch auch das große Gefälle am Reich. Jetzt diese Sehnsüchte der Menschen, die dann auch zu den Waffen gegriffen haben, paramilitärische Bewegungen auf der protestantischen, UDF oder auf der IRA, auf der katholischen Seite, die Sehnsüchte nach Anerkennung, Wertschätzung, nach Gleichheit, nach Freiheit im religiösen Bereich und Überwindung dieses Armreichgefälles. Also da bin ich sehr, sehr damit in Berührung gekommen. Und das hat bei mir auch jetzt bei der Überlegung, was bringe ich nicht, ich schaue jetzt primär auf diese Sehnsüchte und wie die dann auch in, sei es Utopien oder sei es in Visionen, in Zukunftsmodellen dann auch ihren Ausdruck finden, wie dann ein Zusammenleben einer Gesellschaft sehr wohl gestaltet sein könnte. Und ich habe ja in den Thesen, die auch in den Büchlein sind, ja auch auf die aktuelle Flüchtlingssituation Bezug genommen. Und auch deswegen, wenn wir uns das vergegenwärtigen, die Menschen, die da wirklich flüchten, um ihr Leben zu retten, alles zurücklassen und mit Familie oder oft auch Familie, Heimat, das meine ich jetzt nicht sentimental oder irgendwas, Heimat, alles was vertraut ist, zurücklassen und so weiter und sich dann auf den Weg begeben und wo landen sie? Ja? Was finden sie da? Das eine ist, sie wussten, wovon sie weg wollten. Und das andere ist, alles ist besser als meinetwegen jetzt Kriegszustand Syrien oder sonst etwas, ja? Oder afrikanische Länder. Und die Kräfte, die bewegen, die Menschen bewegen, aber auch in Richtung Veränderung bewegen, das ist das eine Abstoßungskräfte, die anderen die Anziehungskräfte. Und bei der Frage der Utopie und Vision und Sehnsüchten, da spielt das eine, ich will weg von einer bestimmten Situation. Und wenn ich jetzt denke an meine Arbeit mit Flüchtlingen, nur im bescheidenen Umfang, aber immerhin, eines ist klar, ich muss da weg. Diktatur, Willkürherrschaft und so weiter. Du kannst ohne irgendeinen Prozess, ohne irgendetwas einfach Gefängnis, gefoltert und so weiter. Ich will und dann, erstmal war weg von, ja, und dann mehr und mehr, ja, ein Staat, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, in der Rechtssicherheit besteht. Das andere, weg von, diese tägliche Gefahr, der ich mit Leben und Gut und so weiter, nicht nur ich, meine Familie, meine Angehörigen ausgesetzt bin, in eine sichere Welt. Sehnsüchte, aber erstmal weg von Abstoßungskräfte und das andere, wirklich in jeder Hinsicht menschenverachtende Regierungen, die unter Vorwand von irgendwelchen manchmal hehr und hochklingenden politischen Zielen über Leichen gehen. Menschenverachtend in jeder Hinsicht. Und dann, ich hoffe hier, Mitteleuropa oder so, hier ein Leben in Würde und Respekt führen zu können. Wir sind da gefordert, ist ganz klar. Oder eben religiöse Unterdrückung. Es sind nicht nur die Christen, die jetzt aus Syrien oder anderen Ländern flüchten, oder Ägypten, all die Pogrome gegen Kopten und so weiter, sondern auch, ob das Sunniten, Schiiten oder andere Strömungen, Richtungen sind, gegenseitig diese Intoleranz wieder, leben in Freiheit. Und das, was jetzt für die Veränderung eine große Rolle spielt, ist einerseits weg von dem, das stößt mich ab, ich will hier raus aus dieser desaströsen Situation, und das andere ist mehr und mehr visionsgeleitet. Ich verwende jetzt bewusst nicht Utopie, sondern Vision. Mir schwebt da etwas vor, Rechtssicherheit, das ist noch nicht ein ganz konkretes Verfassungsmodell oder sowas, sondern es sind wirklich Prinzipien, Werte, visionär. Und was aus dem Menschsein hervorgeht. Und dann gibt es ja, da muss ich jetzt eine kritische Anmerkung machen, auch zum Geschehen jetzt, es gibt ja in vielen, vielen Ländern, Gesellschaften, Kräfte, die ständig problematisieren und auf diese und jene Katastrophe hinweisen und das Leid derer, die da sind, in den Mittelpunkt stellen, den Leidensdruck erhöhen, auch Katastrophenstimmung erzeugen, Untergangsstimmung, Islamisierung, Mitteleuropas oder ähnliche Schlagworte sind ihnen ja vertraut, und Angst erzeugen. Und Angst, Furcht ist kein guter Ratgeber, sondern treibt Menschen sehr oft in bestimmte extreme Fantasien, die nicht unbedingt mit den Sehnsüchten, die auf der rechten Seite ich will, hinzu zu tun haben. Das andere ist, ich habe mir erlaubt, Gegensatz zu Leid ist Lust, Druck ist Sog. Sozusagen die andere Sache, die Attraktivität einer Zukunftsvorstellung, die bewegt mich, die führt mich dahin. Dafür nehme ich auch Widerwärtigkeiten in Kauf. Und weiß, ich muss eine Durststrecke oder eine Zeit der Schwierigkeiten, der Entbehrung und so weiter auf mich nehmen, aber ich weiß, wofür ich es tue. Attraktivität. Ich habe nur wegen Leidensdruck, Lustzug dieses Wort gewählt. Und ich habe vorhin gerade gesagt, ich möchte das sehr kritisch anmerken, nämlich wie bewusst oft Katastrophenstimmung erzeugt wird, weil das den Ruf nach der starken Frau, dem starken Mann, es gibt auch starke Frauen in der Politik, starken Mann und so weiter, weil das den stärkt. Und damit regressive Kräfte auch freisetzt, also die in der Entwicklung rückwärts gewandt sind. Und ich habe mich sehr beschäftigt, nicht nur mit der Frage, also als Konfliktforscher auch seinerzeit, wie ist die ganze Geschichte eskaliert zum Ersten Weltkrieg, das war 2014, ein riesiges Thema natürlich, 100 Jahre zurückblickend, aber auch die Zeit nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges, so wo alle möglichen Kräfte, auch sehr anerkannte Philosophen und so weiter, ständig vom Zusammenbruch der Welt, das war natürlich eine Welt, Monarchie, Feudalismus und so weiter, die zusammengebrochen ist, aber ständig nur Katastrophenstimmung heraufbeschworen haben, was dann, und das habe ich mir genau angeschaut, genau auch analysiert, was dann die Nazis, Nationalsozialisten, ganz gezielt wieder verstärkt haben, um dann den Ruf nach dem völkischen Messias aufkommen zu lassen, dem Hitler, ne? Den die Vorsehung dem deutschen, österreichischen Volk geschickt hat. Ja? Also diese bewusste Missbrauchen des Leidensdruckes, und das machen auch Unternehmen, Unternehmer auch. Katastrophe, wir müssen das geht ganz schlecht, und dann mit der Idee, dann sind die Leute vielleicht gefügiger. Ich sage es jetzt schwarz-weiß, aber das ist die Tendenz dahinter. Und ein Überbetonen führt zu Resignation, Verzweiflung, Depressiven, das andere zu Illusion. Und jetzt, ich weiß aus der Arbeit mit Flüchtlingshelferinnen und Helfern, wenn die mit Menschen, die erstmal dem Elend entkommen wollten, was ich auf der linken Seite habe, dann in Deutschland, Österreich, Schweiz weniger gelandet sind, die dann enorme Erwartungen hatten, etwas projiziert hatten auf unsere Gesellschaften, auf uns als Bewohner und Bewohnerinnen dieser Länder und Kulturen, und dann nach dem Trauma der Situation im eigenen Land, nach der Traumatisierung der ganzen Fluchtbewegung, oft das Trauma des Ankommens, drittes Trauma, und dann das vierte, wo bin ich gelandet? Das ist ja gar nicht diese von mir so idealisiert vorgestellte Welt. Ich habe das jetzt deswegen etwas ausgeführt, weil, hinter dem, was da bewegt, natürlich diese Sehnsüchte aus dem Menschsein heraus, wie ich das vorhin angeführt habe mit den Sutras, I see you, I am seen, gegen diese Diskriminierung oder religiöse Intoleranz oder Arm-Reich-Gefälle und dergleichen, das spielen bei diesen Sehnsüchten natürlich, das spielt auch Intuition, das spielt etwas, was tief in den Menschen verwurzelt ist und sozusagen, ich träume von einer anderen Welt, von einer anderen Gesellschaft. Und als ich in Südafrika wieder mal zu tun hatte, war ich in Kapstadt in einem kleinen Museum, District 6. Das war in einem Stadtviertel, das hatte damals der Apartheidsregierung auch zu einem weißen Wohnviertel erklärt. Das war aber eine multikulturell und multiracial Wohnviertel, wo alles durcheinander lebte, im Frieden in Cape Town. Und dann wurde erklärt, weißes Wohnviertel, niedergewalzt, man hat nur Kirchen, Moscheen und Synagogen stehen gelassen. Und in einer Moschee ist dieses Museum District 6 und da hat einer, der früher dort gewohnt hat, der hat dann, als er das wieder besuchte, hat dann dieses Gedicht geschrieben und geschenkt. Ich habe es übersetzt, ich habe es nicht so knapp hingekriegt wie im Englischen. Und ich führe es deswegen an, weil auch bei dem, was sagen wir jetzt Utopie ist, was mich da anzieht, was attraktiv ist, weil da eben diese verschiedenen Punkte spielen. Sehnsüchte, ich unterscheide dann auch Utopien, ich unterscheide dann auch Visionen, das ist jetzt nicht Kritik am Titel der ganzen Veranstaltung, aber eben Träume. Ich habe vorhin das mit Hold fast to dreams angeführt, diesen Traum. Ne? Denn wenn du nicht mehr träumen kannst, dann bist du ein Vogel mit gebrochenen Schwingen. Und diese Sehnsüchte führen zu dem einen oder anderen. Finde dann die oder jene Auskristallisierung in der Vorstellung, im Tun, im Gestalten. Und da gibt es dann verschiedene rückwärts nostalgische, vorwärts gerichtete Sehnsüchte, rückwärts. Ich habe das auch in den Thesen angeführt. In Kulturen, die ich kenne, und gibt es alles Mythen über das goldene Zeitalter früher, Paradieseszustände. Ja? Und ach, könnten wir doch wieder in den Zustand der Unschuld zurückkommen, ja? Vor dem Sündenfall und. Ja? Das ist das. Das andere ist, nein, wir sind durch den Sündenfall gegangen und dadurch auch fähig zur Freiheit. Ja? Mit allem, was das bedeutet. Aber vorwärtsgewandte Träume, Sehnsüchte und visionäre Vorstellungen. Und ich habe das jetzt so umschrieben, jetzt nicht, sagen wir, ganz streng wissenschaftlich daran gefeilt an dem, aber damit deutlich ist, wie ich das ein oder andere verstehe oder nicht verstehe. Sehnsucht, ja, so etwas wie, wenn ich in den Zustand geraten könnte, dann, wenn ich den erreichen könnte, oder wenn ich die Sicherheit habe, ja, ich bewege mich dahin, so wie Menschen, die nach Santiago de Compostela gehen, ne? Die ganze Zeit. Mein Sohn hat das 5 Wochen lang gemacht, von Frankreich beginnend über die Pyrenäen, den Pilgerweg, zu Fuß natürlich. Ja? Aber das Bild von Santiago de Compostela, ja? Auch unterwegs sein, gibt da schon etwas, Gefühl von Glück. Und dann erst, wenn du wirklich vor der Kathedrale stehst. Und dann etwas, was mit den Sehnsüchten zu tun hat. Und ich gehe da wieder zurück auf meine Erfahrung in Nordirland. Jugendliche, vor allem so in dem Alter, aus der Entwicklungspsychologie bekannt, 17, 18 bis etwa 24, sind ja von so einer Art Suche, Sehnsucht, Parsifalgefühl, Parsifal, Gralssuche, so da irgendwo ist die Gralsburg. Sehnen, und das ist jetzt, ich spiele es bewusst mit Sehnsucht und mit Sehnen und mit Suche, Suche, Untersuchen, Versuchung und Sucht. Mein ehemaliger Chef, Professor Rieferhut in Holland, auch Psychiater und Studentenpsychiater auch, hat immer wieder konstatiert, wenn diese Sehnsucht nicht auf substanzielle Werte, zu substanziellen Werten gefunden hat, dass der dann auch wirklich in Sucht kippen konnte. Weltflucht dann, Drogen und was auch immer. Und ich komme auf den Punkt auch deswegen, weil es Tatsache ist, dass zum Beispiel die Menschen in Nordirland, die bei den paramilitärischen Bewegungen da ihre Molotow-Cocktails gemacht und geworfen haben oder als Heckenschüssen geschossen haben, die gehörten zu dieser Altersgruppe und waren überzeugt, nur so kann die katholische Bevölkerung sich aus der englischen Sklaverei befreien, sozusagen. Und die anderen, paramilitärischen auf protestantischer Seite, hatten ähnliche hohe Ziele. Ja? Das Königtum wird gesichert, erhalten und so weiter. Und die wahre Religion, natürlich. Also die Gruppe ist ansprechbar dafür und sie wird auch bewusst von faschistischen totalitären Systemen immer wieder missbraucht. Auch, ich habe auch Studien gelesen über den Pre-Dschihadi Mind, über die Verfasstheit, die psychische Verfasstheit von den Menschen, die dann anfällig empfänglich werden für den Dschihad. Trifft sehr stark auf das zu. Quer durch alle Bevölkerungsschichten, ist gar nicht so ein Unterschichtproblem oder sowas, aber es hängt mit der Sehnsucht, mit der Suche, mit dem Parsifalgefühl zusammen und dann kriegen sie Steine statt Brot, sozusagen. Also das ist das. Und was ich vorhin auch so kurz erwähnt habe, so der Missbrauch durch die Nationalsozialisten, auch mit dem Katastrophe, Katastrophe, und da kommt der völkische Messias. Ja? Und was doch nicht alles, und das hat zum Beispiel die Hannah Arendt sehr, sehr herausgearbeitet, oder Eugen Kogon, Buch der SS-Staat und so weiter, der das selbst durchlebt hat, und Hannah Arendt, die bei dem Eichmann-Prozess, der in Jerusalem ja dabei war, wie das totalitäre Regime, SS, Nationalsozialismus, den Menschen, die irgendwann ihr Gewissen tot gemacht haben, ihnen dann einen Ersatz gegeben hat mit solchen Dingen wie, das sind so die typischen Himmlerreden, ich habe mir da etwas notiert, das, was ihr machen müsst, deutsche Soldaten oder SS-Leute, das sind Schlachten, die künftige Generationen nicht mehr schlagen müssen. Und so weiter. Also eschatologische Vorstellungen. Und dadurch haben sie sich wirklich erniedrigt zu diesem Dienst am System. Ich habe gerade ein Buch geschrieben über, was wir von Mephistopheles im Faust lernen können, und gehe da sehr intensiv auf den SS-Staat und all das ein, weil da Ansätze im Faust im zweiten Teil auch schon drin sind, interessanterweise. Ich komme an einer Stelle noch mehr auf ihn zurück. Nämlich auch wieder für die Faust-Kenner im zweiten Teil, ganz am Ende, bevor der alte Faust, der 100-jährige Faust stirbt, ist es ja so, dass er es mit Sklaven meint, ein Land gewinnen zu können, trockenlegen zu können, Dämme zu bauen. Also wirklich mit Sklavenarbeit, mit dem hehren Ziel, jetzt zitiere ich aus dem Faust, solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Ich tue das alles, die Sklaven müssen die See trockenlegen und so weiter, damit in Zukunft freie Völker stehen. Völliger Widerspruch Ziel und Weg dahin. Ich komme auf den Punkt noch. Wenn ich jetzt auf Utopie schaue, jetzt, ich, nicht um es jetzt negativ abwertend so zu kontrastieren dann mit Vision, aber es hat sehr viel zu tun mit einem gedanklichen Konstrukt. Thomas More. Thomas More, der ja diese berühmte Utopie auch geschrieben hat. Die Nova Insula Utopia. Und als Gegenwelt, als Gegenwelt zur Herrschaft Heinrich des VIII. Und der dann hingerichtet wurde als Hochverräter. Er der Staatskanzler gewesen ist, nur weil er zu seiner Auffassung gestanden ist und nicht den Treueeid dem Heinrich leisten konnte und wollte. Und diese Nova Insula Utopia, das war ein Konstrukt, das war nie seine Absicht, so müsste England werden, das ist ganz klar. Aber es ist ganz bewusst dieses Querdenken, was ich ja sage, wie kommen neue Ideen in die Welt? Auch wenn sie jetzt weit über das Ziel vielleicht hinausschießen würden. Das ist es, was er versucht hat. Und das hat natürlich das bestehende System sehr gut gespürt, dass das in Frage stellt, die bestehende Ordnung, mit dem, was er da hat. Aber dass so eine Gedankenkonstruktion, wie die Wirklichkeit idealerweise sein müsste, und die Utopien, die es da gibt in der Literatur, ich habe jetzt nur den Thomas More angeführt, aber es gibt da mehr, auch die französischen später, ist eine möglichst geschlossene, normative, möglichst widerspruchsfrei, wirklich sehr gut logisch konstruiert, primär gedanklich, auch in dem Sinn, können wir sagen, gefühllos. Und auch so über den Teil oder den Teil ist nicht zu streiten, denn sonst wird das ganze Gefüge in Frage gestellt. Also die Widerspruchsfreiheit, die Stimmigkeit ist ein wichtiges Prinzip da drin. Und es hat ja Beispiele gegeben. In den Thesen habe ich auf den Jesuitenstaat hingewiesen, der dann durch die Autochtonen, durch Aufstände Paraguay und Brasilien und Argentinien, dann zu Fall gebracht wurde. Etwas, was ausgeklügelt war, und sicher mit enormem Intellekt geschaffen worden ist, aber über die Menschen hinweggegangen ist oder sogar gegen sie, gewissen Sinn. Und wo es dann so ist, dass dieses, was ich denken kann, muss umgesetzt werden. Das will ich tun. Das habe ich mit Kurzschluss. Möglichst kompromisslos. Das unterstelle ich jetzt nicht den Tagen der Utopie hier. Aber das ist so was, sagen wir, bei dem Literaturprodukt Utopie schon ein wichtiges Merkmal ist. Wenn ich jetzt Vision daneben stelle, und für mich ist, wenn man sagt, jemand ist utopistisch, das hat einen anderen Geschmack, als zu sagen, er ist visionär oder sie ist visionär. Ja? Mit der Vision ist jetzt eine inspirierende, motivierende Aussage in die Richtung, meinetwegen, wie ich das mit weg von hinzu vorhin hatte. Diese Rechtssicherheit, das in Würde leben, in Freiheit, religiöse Toleranz, kulturelle, nicht nur Toleranz aushalten, wenn es sein muss, sondern wertschätzen, dass es Unterschiede gibt, Diversität gibt, Pluralismus gibt. Ja? Und spricht das Gefühl an, da findet sich eine Vorstellung dazu und das inspiriert das Wollen, aber nicht als geschlossenes, astrein zu verwirklichendes System, sondern im Unterwegssein in dieser Richtung halten wir alle Sinne offen für das, was geht, was nicht geht und vor allem, dass die Menschen sich entwickeln in das, was später von ihnen erwartet wird, dass sie das mit ihren Fähigkeiten bewältigen können. Ein ganz simples Beispiel, ich kann, das Beispiel hat es gegeben, ein Gericht hat per Beschluss des Gerichtspräsidiums eingeführt, Teamwork, ab morgen, Teamwork. Hat aber nicht funktioniert, weil die haben nie geübt, Teamwork zu machen. Ja? Das war nur eine Kopfgeburt im gewissen Sinne. Man kann auch sagen, wir wollen in Richtung Teamwork gehen, aber könnten wir dabei Lernschritte und das ausprobieren und das. Und dadurch wachsen die Menschen in ihren Fähigkeiten, in ihrem Verständnis und so weiter. Und dann entsteht etwas, was im Gericht in Hamburg vielleicht anders ist als in Dornbirn oder in Feldkirch oder sonst wo. Also nimmt Rücksicht, ist offen. Und ich habe jetzt noch mal ganz kurz, den ich schon erwähnt habe, den Thomas More. Und interessant ist ja, woher das Wort kommt. Weiß nicht, ob, es gab ja schon mal eine Ausführung zur Utopie. Ich weiß nicht, ob das schon war. Warum? Ah, schon lange. Im Wort Utopia ist ja Topos, griechisch, Ort, und U ist Un, der Unort, der Nichtort. So hat bewusst der Thomas More diese neue Insel Utopia so genannt. Es ist ein Unort, den nicht, den gibt es nicht, aber ich kann ihn konstruieren. Ja? Und das, was da an Sehnsüchten, an Visionärem auch in dem utopischen Konstrukt drin war, das hat ja sehr begeisternd gewirkt auf die französischen Utopisten vor und während der Französischen Revolution. Ich habe nur ein paar Namen, aber Schafott und er, Rus, als er gehört hat, dass auch er zum Tode verurteilt worden ist, hat er sich selber erdolcht. Lieber ich, als dass mir die das antun. Und sie haben diese Sehnsüchte und visionäre Sicht auf, also ich muss ja, auf Gesellschaft in Freiheit, in Solidarität, arm, reich, nicht Bevormundung, weder durch die Kirche noch durch den Adel und so weiter. Soziale Gerechtigkeit weltweit, war nicht auf Frankreich beschränkt. Ja? Menschenrecht auf Glück, was später ja dann in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und Grundlage der Konstitution auch geworden ist. Alle gewaltsamer Tod. Ja? Und warum? Weil sie, so wie der Luther, sagten, hier stehe ich kann nicht anders. Und sie standen den anderen im Weg und mussten beseitigt werden. Und jetzt ist mir etwas ganz, ganz wichtig. Ich mache das Bild komplett. Ich habe Sehnsüchte und dabei Vorstellungen, das wäre doch ideal, wirklich Rechtsstaatlichkeit, in Menschenwürde leben, andere Verteilungsschlüssel für materielle Güter und dergleichen. Und habe dabei eine gewisse Vision, also nicht dieses geschlossene, widerspruchsfreie Konstrukt, das dann so eins zu eins sozusagen der Wirklichkeit aufgedrückt werden muss, sondern im Überlegen, was ist machbar und welche Fähigkeiten bringen die Menschen jetzt schon mit und welche sind unterwegs zu erwerben, damit das mit Leben gefüllt wird. Und Ziel und Weg sind da die entscheidenden Größen. Und das fällt bei den eigentlichen Utopisten weg. Wobei dann auch, wenn wir jetzt nehmen die Bolschewiki oder eben andere, mit der Utopie der klassenfreien Gesellschaft und so weiter, wobei jetzt die Kernfrage die folgende ist, wenn ich sage, jetzt zitiere ich den Faust, dass da Menschen in Freiheit leben auf freiem Grund. Aber bitte, der Weg dahin muss mehr und mehr ermächtigen zur Freiheit und nicht Sklavenhalterwirtschaft. Und das hat der Faust gemacht, also in Goethes Dichtung da. Daran ist auch gescheitert. Ja? Sondern, und das ist mein Punkt, wenn ich will, dass die Menschen, und das steht auch in dem Büchlein, Selbstorganisation, Selbststeuerung betreiben, also das beherrschen, dann ist doch der Weg dahin ein Lernschulungsweg, ein Verwirklichungsweg. Wir können erst noch wenig und mehr und mehr und mehr und es wächst die Form der Selbststeuerung, des Selbstmanagements, der Selbstverwaltung oder wie immer, das Wort selbst kommt da immer drin vor, die unser Ziel ist, unsere Vision ist, nicht ein ganz hohes, abgehobenes Ideal, sondern was lebbar ist. Und was nicht Menschen jetzt mehr oder weniger instrumentalisiert, um dieses Ziel zu erreichen. Also die Stimmigkeit der Kriterien, der Prinzipien für Ziel und Weg müssen gleich sein. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn ich sage, ich will Eigenverantwortung, ich will Selbststeuerung, Selbststeuerung, das heißt Verantwortungsfähigkeit, dann kann ich sie doch nicht fremd steuern am Weg dahin. Ja, ich kann es schon, aber dann kommt ja nie Selbststeuerung raus. Ja? Wird leider oft nicht beachtet oder sehr oft nicht beachtet. Das andere ist, man kann auch Veränderungen erreichen. Ich habe das erlebt in meinem Beraterleben, 50 Jahre lang jetzt, auch solche Beispiele, wo man Menschen für eine Veränderung sozusagen gekauft hat, ihnen die Wurst oder die Karotte vor die Nase gehalten hat und bei ihnen, ja, sie eigentlich manipuliert hat, bei ihnen bestimmte Begierden geweckt hat. Wenn du da mitmachst, dann kannst du Karriere machen, kriegst du Status, kannst du über mehr Ressourcen verfügen, bist jemand und so weiter. Und gekauft. Und genauso die nicht mitmachen, werden bestraft. Bitte, es gibt ja noch andere Firmen, wir sind nicht verheiratet miteinander. Ja? Also diese Stimmigkeit der Prinzipien für Ziel und für Weg ist für mich entscheidend, ob es menschlich oder antihuman zugeht. Und bestimmt auch, dass eine Zielvorstellung, die nicht auch Wegvorstellungen hat und Wegkriterien hat, verführt zum Abgehobenen und zum Gewalthandeln. Sage ich jetzt als These. Und ich komme jetzt auf einige Strukturdinge und ich sage, wenn ich, und das ist meine Sehnsucht und mein Verständnis, Menschenbild, ganzheitliches Menschenbild, sagen, ja, die Leiblichkeit, ich stehe hier vor Ihnen, mit meiner ganzen Körperlichkeit, als seelisches Wesen, denke dabei und habe Gefühle dabei und bestimmte Absichten und so und so und stehe in Beziehung zu Ihnen, zu den Mitmenschen und ich habe bestimmte Ziele, bestimmte Werte, bestimmte Ideale. Ich schreibe mein Leben nach meinen Vorstellungen, möglichst in Auseinandersetzung mit anderen. Ja? Das ist mein Ich, mein Selbst. Selbstgesteuert, ich gesteuert. Auch wieder in Bezug auf das Machbare, und so, Leistbare und so weiter. Aber Körper, Seele, Geist. Und jetzt ist für mich die Frage, aus dem heraus kommen die Sehnsüchte. Ich will meine Philosophie, meine Überzeugung, meine Werte leben können und nicht Gebote, Verbote kriegen. Du darfst so oder darfst du nicht oder musst so denken. Ja? Das sind diese Sehnsüchte, die wirklich aus der geistigen Substanz des Menschseins kommen. Das andere hier mit der Seele, ich will gesehen werden, ich will anerkannt werden im Sinne von des Sulu-Grußes, ja, I see you, I am seen, gesehen, wahrgenommen, respektiert, in meiner Würde und nicht als Nichts oder wie der wieder mein Dichter Nestroy sagte, nicht einmal ignoriert zu werden. Ist ja noch schlimmer, als ignoriert zu werden. Ja? Und dieses auf der Beziehungsebene, dieses nach Beziehung, nach Gleichheit und so weiter. Und dann auf der Leiblichkeit, ja, die Armut und Reichtum-Thematik und so weiter, kann ich teilhaben an den Ressourcen, die die Erde bietet, die Naturreiche. Denn ich bin in meiner Körperlichkeit an die ganze Physiochemie und so weiter auch gebunden. Und die Kernfrage ist, also das, was da aus dem heraus an Sehnsüchten kommt, an Träumen kommt, und die Kernfrage ist wirklich, Friede ist nicht die Abwesenheit von Gewalt, von Krieg, sondern dass in unserem Umfeld, durch uns selbst, etwas geschaffen wird. Also welches soziale Umfeld können wir selber schaffen, miteinander, ich nicht allein, ich bin kein Robinson auf der Insel. Nämlich ein Umfeld, das die Entfaltung des dreifältigen Menschen, und das spielt mein christliches Menschenbild natürlich ganz deutlich durch, eine Vater, eine Sohn, eine Geistbeziehung, nämlich dass die Entfaltung des dreifältigen menschlichen Wesens ermöglicht, unterstützt oder nicht verstümmelt, behindert, getötet, reduziert und so weiter wird. Und da das mit diesen Entsprechungen, ich habe jetzt diese drei gesellschaftlichen Bereiche, Kultur, was heißt das jetzt im makrosozialen Kontext aus diesen Sehnsüchten, Bedürfnissen heraus, um mein Geistsein, natürlich, in meinem Leben hier, um das so leben zu können, autonom. Was heißt das für Wissenschaft, Kunst, Religion und so weiter? Was heißt das, in Würde, Respekt und so weiter, anderen Menschen begegnen zu können? Im Rechtssystem, Gesetzgebung, Regierung, Verwaltung. Was heißt das, wofür ist die Wirtschaft da? Vorhin haben Sie von meinem Verständnis der Geschwisterlichkeit zitiert auch. Ich mit meinen Fähigkeiten kann etwas dazu beitragen, dass die Not eines anderen Menschen gelindert wird. Und das hängt mit diesem Leibgebundenen auch zusammen. Das Produzieren, Distribuieren, Konsumieren und so weiter, Nachhaltigkeit, alles das spielt eine Rolle. Und ich habe jetzt nicht zuletzt die ganze Frage unserer ökologischen Verantwortung bei all dem. Ich bin ja hier Teil der Ökologie und ich schaffe dort ökologische Fakten. Und ich habe diese drei Glieder des Zusammenlebens der Gesellschaft eben jetzt mal so hervorgehoben. Und ich verrate Ihnen auch, ich gehe dabei aus von dem, was Rudolf Steiner, der ja auch ökologische Landwirtschaft, biologisch-dynamische Landwirtschaft oder Waldorfpädagogik oder Komplementärmedizin oder dies und das, also hat mich wirklich sehr, sehr stark inspiriert, nämlich, dass er sagte, diese Diskussion, die es in den Politikwissenschaften seit 200 Jahren gibt, ob die Parolen, die Prinzipien der Französischen Revolution, ob die einander unterstützen oder sogar ausschließen, da hat der Steiner in einem öffentlichen Manifest noch im Ersten Weltkrieg und später auch, das am Anfang sehr beachtet worden ist, hat er plädiert dafür zu sagen, die verschiedenen Parolen, Liberté, Egalité, Fraternité, ja, die sind für die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche die Gestaltungsprinzipien. Aber ich darf nicht das eine aufs andere in dem Sinn übertragen. Freiheit jetzt im Kulturbereich, Liberté, im Geistesleben, nennt Steiner das dann. Die Gleichheit, die Egalität in der Art und Weise, wie wir von Mensch zu Mensch miteinander umgehen und die Spielregeln, die unsere Gesetze sind, um nicht Übermacht und Machtlosigkeit und so weiter zu schaffen. Also die Gleichheit im Rechtssystem. Und wenn ich vorhin erwähnt habe, Apartheidssystem, organisierte Ungleichheit oder diese religiöse Intoleranz oder die Unfreiheit, diese Sehnsüchte, was ich da Sri Lanka angeführt habe, oder Nordirland mit Katholiken, Protestanten und der gegenseitigen Verketzerung und so weiter. Das hängt damit zusammen, mit diesen Sehnsüchten. Und die Fraternität, also die Geschwisterlichkeit, nicht nur die Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit für das Gestaltungsprinzip für das wirtschaftliche Handeln. Bei den Thesen in dem Buch sage ich auch, Sinn und Zweck eines Unternehmens ist nie und nimmer eine Geldmaschine zu sein. Aber die Erträge und die Gewinne sind Voraussetzung, um wieder produzieren zu können und besser produzieren zu können und entwickeln zu können. Aber es geht um Fähigkeiten finden zu den Bedürfnissen. Und ich führe das jetzt wirklich abschließend nur weiter aus, was das bedeutet, Anerkennen der geistigen und seelischen Autonomie eines jeden Menschen. Was heißt das institutionell im Kulturbereich, im Geistesleben, wie Steiner das genannt hat? Religiöser und kultureller Pluralismus. Und wir sind jetzt wieder gefordert, immer, aber jetzt mit der Migration. Wie halten wir es wirklich mit unseren christlichen Werten? Und bitteschön, das entschuldigen, ich bin polemisch, natürlich, aber die Diskussion Leitkultur, eine Leithammelkultur, aber wirklich kulturelle Vielfalt, die ist mondial da und die müssen wir auch auf kleinem Raum lernen, nicht nur auszuhalten, sondern als Ressource zu schätzen. religiöser, kultureller Pluralismus. Trennung Kirche-Staat, das heißt Kirche nicht politisch verstrickt. Ja? Und keine Staatsreligion, weil ob die älteren Semester sich erinnern an die hitzigen Diskussionen Ivan Illich, schafft die Schule ab über Schulreformen und so weiter, Schulinnovation, wo die darauf hingewiesen haben, Illich und Everett Reimer, dass die Idee, dass die politische Mehrheit, ich sag mal die zufällige, die kann ja bei der nächsten Wahl sich wieder ändern, dass die die Bildungsziele definiert und damit die Werte, die vermittelt werden sollen, das ist ja eigentlich verkappte Staatsreligion. Und was Religion betrifft, haben wir uns von dem entfernt, verabschiedet, aber über alle möglichen Systeme wird immer noch Werteindoktrination durch die politische Mehrheit gemacht. Also Autonomie dieser Bereiche und Selbstverwaltung, natürlich in einem gewissen Rahmen, nicht Beliebigkeit. Und die Unabhängigkeit, wenn ich denke, wie die Diskussion Orban und die Mitteleuropäische Universität, Soros und so weiter, jetzt rührt sich die EU, wenn die Freiheit von Wissenschaft, Forschung, Lehre angetastet wird. Ja? Aber bitte, die wird doch, ich arbeite viel in Universitäten als Berater bei Konflikten und so weiter, der Zwang, sich über Drittmittel zu finanzieren, schafft oft sehr viel Unfreiheit. Und es geht so weit, dass manche Geldgeber meinen, sie können die Forschungsergebnisse im Voraus schon definieren. Das ist nicht erfunden, nicht überspitzt. Also unabhängig. Und das ist die Frage, nämlich die Geldströme, die Abhängigkeit, wie ist das? Und eben Autonomie, ich habe ja 19 Jahre in Holland gelebt und die Autonomie der Schulen ist dort ein ganz wichtiges Prinzip, immer schon gewesen. 80% aller Primar- und Sekundarschulen sind nicht staatlich. In Österreich diskutiert man widerwillig, ob man nicht die Autonomie erweitern sollte. Es ist keine Polemik gegen die Gewerkschaften, die da bestimmte Bedenken anmelden, aber es ist unvorstellbar. Und ja, auch alle möglichen Dienstleistungsinstitutionen, die Menschenbild, Werte geleitet sind. Das Gesundheitswesen ist Werte und Menschenbild geleitet. Habe ich ein mechanistisches Menschenbild? Ich repariere da einen Menschen? Oder geht es um Psychosomatik oder um Geist, Seele, Körper? Und welche Konsequenzen hat das für das therapeutische Handeln? Dann weiter noch ziviles Modell für die Medien, nicht Vehikel von Konzernen, was sie jetzt sind, in der Regel, oder Parteien, direkt oder indirekt. Es gibt ein ziviles Modell dafür, das garantiert, dass nicht Konzerne die Fernsehprogramme bestimmen. Das habe ich in Holland noch erlebt. Das sind die sogenannten Radiovereine, Gesellschaften. Die zahlen ihre Beiträge und sie kriegen so viel Sendezeit, als sie Berato-Mitglieder haben. Und die Sendungen sind deklariert, das ist jetzt eine sozialdemokratische Sendung. Und jetzt kommt gleich die der Katholischen Volkspartei. Und jetzt kommt eine Sendung der Grünen und so weiter. Und den Wählerinnen und Wählern traut man zu, dass die selber urteilsfähig sind und nicht ständig über eine gelenkte Medienlandschaft, gelenkte Demokratie leben. Und so weiter. Professionelle Ethiken verankern. Ich habe immer wieder versucht, da Werbung zu machen, nämlich so wie es den Eid des Hippokrates gibt, schon seit 2000 Jahren, plädiere ich dafür, dass also auch für die beratenden Berufe, zum Beispiel Mediation oder HR-Personen im Personalwesen tätige und so weiter, dass es genauso einen ähnlichen Eid geben müsste, dass du dich darauf berufen kannst, Berufsgeheimnis, und du bist nicht einfach nur ausführendes Organ irgendwelcher Dinge. Für diese Berufe, für diese professionellen Berufe, Ethiken und so weiter. Hängt alles damit zusammen. Wenn ich bei der Gleichheit jetzt ansetze, die Würde, wirklich in dem anderen die Ebenbildlichkeit, die Gottes Kindschaft zu sehen. Ich sage es religiös, mein Hintergrund. Und nicht, der ist ein Ding für mich, das, ja, der wird instrumentalisiert, ist Produktionsfaktor, nicht mehr. Einmaligkeit, diese drei kleinen Körper, Seele, Geist. Und wirklich, da haben wir noch eine ziemliche Strecke auch in Österreich vor uns, alle Formen der Diskriminierung, immer noch das Lohngefälle Frauen, Männer für gleiche Arbeit unterschiedlich entlohnt oder Chancen im Vorwärtskommen. Muss nicht unbedingt Karriere sein, aber in der Entwicklung und so weiter. Alle möglichen Dinge, die eben immer noch auch Barrieren sind. Da liegt noch viel vor uns. Und dann überhaupt, um zu sagen, du bist nicht der Untertan eines Staates, einer Regierung, sondern du bist ein mündiger Bürger, eine Bürgerin. Da ist schon die Frage, wie sehr sind für uns die ganzen Gesetze überhaupt auch zugänglich, überschaubar, die Sprache und so weiter. Spricht immer wieder von Entrümpelung, Entrümpelung und Vereinfachung. Und auch, dass zum Beispiel Germanisten erstmal schauen, ob der Text überhaupt verständlich ist. Oder nur unter Top-Juristinnen und Juristen und so weiter. Die Durchschaubarkeiten. Und auch, ob die Prinzipien der Präambel des Gesetzes, ob die wirklich sagen, in welchem Geist das Gesetz zu vollziehen ist. Ich habe auch hier etwas, was ich mit in meiner Arbeit in Armenien und Georgien und so weiter auch betrieben habe, nämlich für Minderheiten auch über die Ombudsfunktion Zugänge zum Recht zu verschaffen, weil da viele psychologische Barrieren oft bestehen. Ja? Und ich plädiere auch für gut überlegte, Referendardemokratie in Kombination mit der parlamentarischen, und aber zu Grundsatzfragen, die dann eine verbindliche Grundlage für die eigentliche Gesetzesmacherei wären, aber jetzt nicht ausdifferenzierte Gesetzesrechte, die niemand mehr, wenn sie in dieser kryptischen Sprache sind, versteht oder überprüfen kann. Und Gewaltenteilung. Und ich habe wirklich immer noch große Probleme mit der EU. Wenn Sie denken, dass wirklich die Exekutive, dass die auch gesetzgebende Macht hat und das EU-Parlament immer noch ein Schattendasein führt. Und die Königsdisziplinen jedes Parlamentes, Budget und so weiter, dort nicht gelebt werden. Und so. Was sind das noch für Strecken, die wir da vor uns hätten? Nur in der Verwirklichung des Gleichheitsprinzips. Und dann demokratische Kontrollen, auch Minderheiten, Enquete-Rechte und dergleichen, die einklagbare Rechtsstaatlichkeit. Also wir regen uns auf, wenn in bestimmten Ländern der Präsident oder so wieder meint, Kritik an den Gerichten, an sogenannten Richtern ausüben zu müssen. Aber es gibt auch in Österreich Landeshauptleute, die sagen, naja, dieser Spruch des Verwaltungsgerichts da zum Flughafen Wien, es liegt auf demselben Feld eigentlich. Wie respektiere ich wirklich die Gewaltenteilung? Da hätte man andere Gesetze machen müssen. Ja. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, liebe Anwesende, die Zivilgesellschaft. Wenn ich denke, als die Flüchtlinge nach Österreich strömten. Und in Salzburg, das ist ja ein wichtiger Durchgangsort gewesen nach Deutschland. Wenn ich sehe, von einem Tag auf den anderen war die Caritas und die NGO war da. Betten, Decken, Essen und sogar noch Puppen und Mannerschnitten. Jetzt keine Mannerreklame, sondern wirklich. So nicht nur das Allernotwendigste. Und Menschen, die sich kümmerten. Und die da in der großen Halle da im Salzburger Hauptbahnhof da dann die Betten hingestellt hatten und auffingen, später in der Tiefgarage. Ja? Und in München ähnlich. Und nach längerer Zeit erst sind dann die Behörden aktiv geworden, eine Schande. Und dann erlaubt sich ein österreichischer Minister, abfällig über die NGOs zu sprechen. Und ich dachte, endlich wacht die Zivilgesellschaft wieder mal auf und zeigt, dass sie ernst zu nehmen ist. Und gibt ein Beispiel. Also, das sind so Dinge. Und auch Projektdemokratie, Bürgerräte und dergleichen, da gibt es ja interessante Modelle. Alles, um dieses Prinzip zum Leben zu bringen. Und gehe jetzt auf die Geschwisterlichkeit, Wirtschaftsleben. Und dann, das heißt wirklich, es gibt Menschen mit Fähigkeiten und es gibt Nöte auf der anderen Seite. Und da gibt es das Verbot zu arbeiten. Warum? Weil du noch nicht anerkannt bist in dem Status als Flüchtling zum Beispiel oder anderes mehr. Oder auch Arbeitslose. Es ist die Hölle, zur Nichttätigkeit verurteilt zu sein, nur wegen finanzieller Regelungen. Das ist dermaßen entwürdigend, wie man weiß. Ja? Also wirklich in dem Sinn, dass definieren, was Arbeit ist, nicht nur Erwerbsmöglichkeit, sondern gehört zum Menschsein, zum Leben, zur Sinnhaftigkeit. Und wird ja auch im Schatten der Institutionen auch gelebt. Wenn ich jetzt wirklich denke, auch Vorarlberg hat da interessante Beispiele dafür, mit Talentebörsen, Tauschkreisen, Komplementärwährung, Regionalwährung, Nachbarschaftshilfe und. Also bin stolz auf das. Aber damit kommt nicht natürlich das bestehende System zu Fall, aber die Zivilgesellschaft, die einzelnen Bürger und Bürger, die sich ihrer Würde und Verantwortung bewusst werden und ihrer Fähigkeiten und tätig werden und nicht sagen, naja, wenn der Staat nichts tut, was soll ich denn dann? Ja, wir zahlen ja genug Steuern. Ne? Das wäre eine Antwort. Dann im Wirtschaftlichen, weg von dem, was ja oft wirklich große Organisationen machen, Abhängigkeit zu schaffen. Da, wo Interdependenz ist, eine einseitige Abhängigkeit, eine Dependenz. Und das ist ein Machtspiel. Und dann diktiere ich die Preise und dies und das und so weiter hin zu einer Partnerschaftlichkeit. Die gibt es, Beispiele noch und noch, wo entlang der Wertschöpfungsströme von Supplier Chain bis zu dem Recycling die Menschen partnerschaftlich kooperativ arbeiten. Aus einer miteinander getragenen Verantwortung, Makrowertschöpfungsstrom habe ich es genannt. Ideen eben auch um diesen Geschwisterlichkeitsgedanken ernst zu nehmen, auch Corporate Governance. Ganz klar, wenn Aufsichtsräte, Vorstände honoriert werden, wie zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens der Aktienkurses, das kann man manipulieren. Eine reine Ankündigung, ich kündige 30%, geht der Aktienkurs hoch. Ob ich es dann tue, ist was anderes. Ja? Und dann kriege ich einen Bonus. Ja. So einfach ist das. Also es gibt da Vorschläge, erst nach einem gewissen Time-Lag zu sagen, für das, was du vor 5 Jahren gemacht hast, gibt es jetzt den Bonus. Aber nicht jetzt, wo du aussteigst. Wir haben immer gemerkt, also, ich glaube, Sie haben das genauso verfolgt wie ich, Bilanzen werden geschönt und so, die Braut wird aufgeputzt sozusagen und dann hinterher nach der Hochzeitsnacht merkt man, oder schon bei der Hochzeitsnacht, dass da nichts dahinter ist. Ja. Corporate Governance und so weiter, Nachhaltigkeit, noch und noch. Gemeinwohlökonomie, Bank für Gemeinwohl, GLS Bank und ähnliches mehr. Ich habe die Beispiele da angeführt. Ja, und ich möchte schließen mit Folgendem. Ich schätze sehr den Jean Ziegler, Ihnen sicher auch ein Begriff. Wurde sehr angefeindet. Als er die Sachen da publiziert hat, war er noch UNO-Sonderbeauftragte für Fragen des Rechts auf Ernährung. Also der Hans Ziegler aus Thun hat sich dann später Jean genannt, ganz seine anderen Beziehungen. Und als er in Amt und Würden war, hing im Foyer zu dem Raum des UNO-Sicherheitsrates hing ein Bild, eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Oben stand damals, also im Jahr 2000, ich habe nicht die aktuellen Zahlen so schnell finden können, oben stand, 780 Milliarden Dollar werden pro Jahr in der ganzen Welt ausgegeben für alles, was mit Krieg zu tun hat. Das stand oben, hier in der Pyramide. Und dann war angeführt, und das sind belegte Zahlen, Dann angeführt, wenn man alternative Energien entwickeln würde, würde das 50 Milliarden kosten. Wenn man, und das war angeführt, war alles im Bild drin, in der Pyramide, da, vor dem Sicherheitsrat der UNO, an der Entschuldung der ärmsten Länder zu arbeiten, würde 30 Milliarden kosten, das ist inzwischen noch mehr. Der Kampf gegen Erosion der Böden würde 24 Milliarden kosten. Die Therapie, Impfstoff und so weiter gegen Seuchen, 19. Slums, jetzt nicht abreißen, sondern Wohnungen, würdige Wohnungen anbieten, 20. Unterernährung beseitigen, die Weltbevölkerung, also die Überbevölkerung, die Bevölkerungsexplosion und so weiter, stabilisieren, so viel. Trinkwasser für alle, Riesenproblem, 19. Kampf gegen sauren Regen, 8. Erwärmung des Planeten bekämpfen, 8. Nukleare Rüstungssysteme abbauen. Denken Sie nur an Blei- und Betonmäntel über Tschernobyl und so weiter. Ja? Was das kostet. Zerstörung der Wälder stoppen, 7 Milliarden. Ozonschicht schützen, 5. Flüchtlinge damals, ich habe jetzt, das ist ein Vielfaches, jetzt mit den 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Analphabetismus. Demokratische Einrichtungen fördern, aufbauen. Tretminen beseitigen. Ist auch viel mehr noch geworden. Was jetzt gerade dem OSZE-Menschen da in der Ukraine passiert ist, fährt auf eine Landmine auf. Alle die Dinge zusammen auf Jahrbasis sind 30% der totalen Militärausgaben. Können wir uns diese Dinge leisten? Und das, was da alles drinsteht, ist nicht nur die Abwesenheit, weil das Kriegsspielzeug beseitigt wird, sondern ist mehr. Das ist Schaffen von menschenwürdigen Bedingungen. Hier ist noch gar nicht so sehr drin, also demokratische Einrichtungen fördern und dergleichen. Also was mit der Gleichheit oder mit der Freiheit und dergleichen zu tun hat. Aber es geht über das materielle Sein hinaus. Und ich denke, dass das, was hier zum Ausdruck kommt, wirklich das alarmierende Gegenbild ist zu dem, was im heutigen Denken zum Ausdruck kommt. Und ich komme auf dieses Bild wieder zurück und ich sage, welche Strukturen können und wollen wir verwirklichen, die ein menschenwürdiges Dasein in Freiheit, in Gleichheit, in Solidarität ermöglichen, damit die Entfaltung des dreifältigen Menschen ermöglicht, unterstützt wird? Und sind dabei auch die Wegvorstellungen, die Prinzipien mit dem, was uns davor schwebt, sind die auch stimmig? Ich möchte mit der Frage enden. Das war's.